Reden ist Gold. Gespräche über die Liebe und das Leben.
Mein Gast heute ist Florian, er ist 23 Jahre alt und erzählt uns die Geschichte von seinem unfreiwilligen Coming-out, eine Erfahrung, die sein Leben sehr geprägt und beeinflusst hat. Wir sprechen über das Anpassen an die Bedürfnisse der anderen, über die Schwierigkeit, einen stabilen Selbstwert zu entwickeln und er erzählt uns, dass er eigentlich gerne wieder als Drag Queen auf der Bühne stehen würde. Viel Spaß! Mein Gast heute ist Florian, er ist 23 Jahre alt. Hallo Florian und schön, dass du Zeit hast. Hi.
Hallo.
Du hast mir auf Instagram geschrieben, dass du gern mit mir reden würdest und ein bisschen erzählen würdest aus deinem Leben. Worum geht's?
Ich würde gern über mein Coming Out sprechen, über das Outing bei meinen Eltern. Ich habe sehr lange Zeit Drag gemacht, habe das verheimlicht für meine Eltern und würde gerne die ganze Sache ein bisschen sprechen.
Das heißt, du hast lange, wenn du sagst, Drag gemacht und das vor den Eltern verheimlicht, heißt das natürlich auch, dass die nicht gewusst haben dann, dass du schwul bist? Oder heißt das das schon, dass sie es gewusst haben?
Nein, sie haben gar nichts gewusst.
Und wie alt warst du, wo du zum ersten Mal so Drag gemacht oder probiert hast?
16, also ganz frische 16. Eines meiner ersten Male beim Fortgehen im Club.
Das heißt, das war dann wahrscheinlich in Wien, oder?
In Wien, ja.
Das heißt, du bist ja nicht aus Wien, du kommst ja aus einem kleineren ein Dorf oder eine Stadt? Oder?
Genau, ich komme aus einem 800-Seelen-Dorf in Niederösterreich, im tiefsten Weinviertel, sehr konservativ geprägt.
Das heißt, da war es sicher auch durchaus herausfordernd zu merken, dass man da irgendwie anders ist vielleicht als die anderen.
Ja, ich war der einzige schwule Mann in town, würde ich sagen.
Only gay in this village.
Und klingt jetzt lustig, ich habe mich damals schon sehr isoliert gefühlt. Es gab damals kein Netflix mit Drag Race, keine Clubs, keine LGBT-Szene. Wir sehen Wien, haben, das gibt es dort einfach nicht. Und ich habe mich da ein bisschen einsam gefühlt.
Aber wie hast du denn dann trotzdem so deinen Weg gefunden, mit dem Ganzen umzugehen? Also das heißt, man sagt es mal nicht, man behält es mal für sich. Und haben die anderen irgendwie gemerkt, dass da vielleicht was sein könnte?
Ich muss sagen, ich glaube, es war so ein bisschen unausgesprochenes Geheimnis. Es haben viele gewusst. Meine Eltern, glaube ich, wollten es nicht sehen. Die es gesehen haben, haben den Mund gehalten, glaube ich, und nichts gesagt, was unangenehm war. In der Schule haben es alle gewusst, denke ich. Also da ist so ein halboffenes Geheimnis.
Und wenn du sagst, das haben im Grunde alle gewusst, aber gesprochen darüber hast du wahrscheinlich nicht. Oder haben die anderen darüber irgendwie dich angesprochen? Oder?
Ich glaube, es wurde über mich gesprochen, aber nie mit mir. Es hat mich, glaube ich, auch nie jemand gefragt. Und ich habe es für mich behalten, was angenehmer war. Ich wollte mich der Konfrontation nicht aussetzen.
Wie ist es dann irgendwie weitergegangen? Das heißt, du hast dich irgendwie das Gefühl gehabt, so in diesem Dorf werde ich nicht alt, sagen wir es mal so. Und was dann?
Mit 16, ich war frische 16, bin ich mit gefälschtem Ausweis in sämtliche Clubs in Wien gegangen. Natürlich zu Gay-Partys mit Drag Queens. Ich hatte das Glück, dass ich eine Freundin hatte, die damals schon eine Wohnung in Wien hatte, bei der ich übernachten konnte. Und habe dann relativ schnell gewusst, ich möchte das auch machen. Ich möchte auch eine glamouröse Drag Queen sein. Und habe das dann probiert. Und das hat sich dann über Jahre hinweg gesteigert. Es ging wirklich 4-5 Jahre sehr intensiv, jedes Wochenende in Full Drag.
Und deine Eltern haben einfach gewusst, dass du am Wochenende nach Wien fährst, um dort irgendwie wegzugehen. So. War das die offizielle Geschichte oder?
Die offizielle Geschichte war, ich besuche eine Freundin in Wien, wir gehen ins Kino, was trinken, essen, machen Filmabend. Ab und zu wird gesagt, wir gehen fort, aber natürlich habe ich Clubs genannt, wo man wusste, dass da sicher kein schwuler Mann hingeht, damit das Thema nicht besprochen wird. Also ich hätte nicht sagen, ich gehe in eine Drag-Party.
Und diese Partys, die waren dann schon so, wie soll ich sagen, die Momente, wo du irgendwie das Gefühl hattest, das bin jetzt ich. Also da kann nicht der sein, der ich bin, oder?
In dem Moment hatte ich wirklich das Gefühl, es ist eine Befreiung und das bin jetzt ich. Es war einfach eine Freiheit da, weil ich dachte, es sieht mich niemand, es weiß niemand, wer ich bin hier. Mhm. Ich kann mich schminken, ich kann hohe Schuhe anziehen, ein enges Kleid. Mhm. Und kann nach Hause gehen und niemand weiß, was passiert ist, weil ich so weit weg bin. Mhm. Im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, war es für mich so ein bisschen ein Fluchtfahrzeug, dass ich mich in diese Drag-Persönlichkeit geflüchtet habe, um mich nicht damit auseinandersetzen zu müssen, woher ich wirklich komme und das, was in meiner Familie das Problem ist, nämlich, dass die keinen schwulen Sohn wollen.
Und ist das etwas gewesen, dass du angenommen hast, dass sie keinen schwulen Sohn wollen, oder haben sie das auch wirklich dann irgendwann mal ausgesprochen, dass sie keinen schwulen Sohn wollen?
Ich habe es damals angenommen und leider hat sich das dann bestätigt. Mit 22, damit 21, also vor 2 Jahren circa, ging offensichtlich ein Foto von einer dieser Partys im Internet viral und ist in diesem Dorf gelandet und plötzlich wusste jeder, was Sache ist und natürlich auch meine Eltern. Und ich kann mich dann erinnern, dass meine Mutter mich angerufen hat und gemeint hat, lösch dieses Foto, ich schäme mich so, ich traue mich nicht mehr auf die Straße zu gehen. Und dann wusste natürlich jeder, um was es geht.
Also das heißt, lösch das Foto, das war wahrscheinlich dann irgendwie Insta oder so irgendwas.
Genau,
oder?
Das war Instagram und Facebook damals.
Wie war denn das damals? Also sie ruft an und was sagt sie dann?
Das Gespräch hat damit begonnen, dass sie gemeint hat, ob ich weiß, dass von mir öffentliche Fotos im Internet sind. Und ich habe sofort gewusst, in welche Richtung der Hase läuft. Ich habe natürlich sofort alle Schutzschilder von mir aufgebaut und gesagt, ich lösche das sicher nicht und jetzt erst recht. Trotzdem hat es mich wahnsinnig verletzt. Also es war wirklich, ich hatte das Gefühl, meine ganze kreative Seele verlässt jetzt meinen Körper und ich hätte es mir anders gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass jemand sagt, ich nehme dich so, wie du bist und das ist okay. Ja.
Und hast du das Foto dann gelöscht oder nicht?
Natürlich nicht.
Dieser Wunsch, das Foto zu löschen, das ist ja auch ein bisschen der Wunsch, diese Seite von dir zu löschen, dass es dir nicht mehr gibt. Also wenn das Foto weg ist, dann ist diese Seite von dir auch weg.
Das stimmt, ja, und darum habe ich es nicht gemacht. Es hätte ja nichts daran geändert, wenn das Foto weg ist. Ich bin ja immer noch ich und der Wunsch, wegzumachen, wäre immer noch da gewesen. Natürlich war es ein bisschen auch trotzdem, ich dachte, jetzt erst recht. Und ich lasse mir von dir sicher nicht auferlegen, wie ich mich zu verhalten habe.
Und wie war das dann, wo du beim nächsten Mal dann wieder zu Hause warst? Gab es dann ein Gespräch über diese Fotos oder über dein Leben oder...
Es wird darüber geschwiegen seitdem.
Das heißt, du kommst dann nach diesem Telefonat nach Hause und es ist so wie immer.
Es ist wie immer, ja.
Es wird nicht mehr angesprochen, es ist über die Dinge, über die wir nicht reden, die existieren dann auch nicht.
Genau, das Gefühl hatte ich auch. Man hat es einfach ausgeblendet. Und ich glaube, unser unausgesprochener Deal ist so ein bisschen, ich lebe mein Leben in Wien und bringe es aber nicht mit nach Hause.
Ist natürlich ein knuspriger Trugschluss, weil du ja dich immer mitbringst und du bist ja dein Leben.
Es ist schwierig. Also ich habe wirklich das Gefühl, es ist, wenn ich nach Hause fahre, zwänge ich mich so ein bisschen in ein Korsett, das ich mir da selbst zurechtgelegt habe und zeige nur einen Teil von mir, den man gerne sehen möchte.
Und welcher Teil ist denn das, den man gerne sehen möchte?
Nicht der bunte, laute, schrille Paradiesvogel unter Anführungszeichen, sondern der Junge vom Land, der bei der Gartenarbeit hilft.
Was ja sicher auch eine Seite von dir ist, aber nicht die ganze Bandbreite abbildet. Weil das ist ja sicher auch ein Aspekt in dir, den es gibt. Genauso wie das Weggehen, das Verkleiden, die schwule Seite sozusagen. Und glaubst du, wird das so weitergehen die nächsten 10, 20 Jahre?
Ich weiß es nicht, wie es weitergeht. Also ich glaube, die essentielle Frage ist, was passiert, wenn ich einen Partner kennenlernen werde? Ich bin jetzt Single. Natürlich hätte ich den Wunsch, dass ich den mit zu meiner Familie nehme. Ich weiß es nicht, ich möchte mich nicht nochmal dieser Situation aussetzen, dass mir jemand sagt, man schämt sich für mich.
Und den Gedanken, dass du auch ohne Partner mal zu Hause ankommst und sagst, so, jetzt reden wir da mal drüber.
Ich muss gestehen, ich hatte ein ganz kurzes Gespräch vor einem halben Jahr mit meiner Mutter drüber, wo sie gemeint hat, ja, es tut ihr leid, dass sie das gesagt hat, aber sie fühlt so und ich kann ihr das auch nicht absprechen. Also ich habe schon ein gewisses Verständnis dafür, dass sie sich die klassische Familie mit Mutter, Vater, Kind und für sie Enkelkinder gewünscht hätte. Mhm. Ich habe das schon Verständnis dafür, nur kann ich zu dem Thema nichts sagen, weil ich es nicht erfüllen kann.
Das heißt, wenn du sagst, du hast Verständnis dafür, dass sie sich was anderes wünscht, wo ist denn dann ihr Verständnis für dein Leben?
Offensichtlich nicht da.
Aber hast du eine Idee, woran das liegt? Also ist das Desinteresse an dir? Ist das irgendwie einfach eine Ablehnung von so einem schwulen Sohn, der eventuell da jetzt dann plötzlich da sein könnte? Was ist das?
Ich glaube nicht, dass es eine generelle Ablehnung gegen mich ist, sondern einfach dieser Wunsch, ein konservatives Leben zu führen. Sie kennt, glaube ich, diese ganze Szene nur aus dem Fernsehen, von Frauentausch und anderen Reality-Formaten, wo das, finde ich, ein bisschen in die Ecke gedrängt wird, diese Drag-Szene. Und ich glaube, sie hat auch ein bisschen ein falsches Bild, dass es nämlich mehr ist, als nur sich bunt anzuziehen und blöde Sprüche zu schieben fürs Fernsehen.
Mhm. Ja, aber selbst wenn, ist ja auch okay. Also es darf ja alles sein, was vor allem dir Spaß macht und was dich glücklich macht. Ist ja in Ordnung.
Natürlich, ja.
Aber hast du so diesen Wunsch, dass sie es versteht und dass sie das akzeptiert und respektiert? Ist das ein großes Bedürfnis in dir?
Natürlich wäre es schön, aber ich glaube, dass wir so weit nicht kommen werden. Ich habe mich ein bisschen damit abgefunden, dass es so ist, wie es jetzt ist. Und dass es auch so bleiben wird.
Und das ist für dich in Ordnung?
Es ist kein schönes Gefühl. Aber es ist, glaube ich, das, mit dem wir beide gut leben können.
Das heißt, für dich ist sozusagen die Familie, die da ist und wo du weißt, sie lehnt dich letzten Endes ab, mehr wert als gar keine Familie?
Leider ja.
Und dein Vater, wie geht's dem damit?
Ich glaube, der sieht die Sache ein bisschen lockerer. Der hat das ganz gut aufgenommen eigentlich.
Und das heißt, die Eltern, leben die zusammen oder sind die geschieden? Oder?
Die leben zusammen, ja. Mhm.
Das heißt, wenn du nach Hause kommst, dann ist ja schon einer von den beiden da, der dir ein bisschen eine Ausstrahlung entgegenbringt, dass du in Ordnung bist und dass es schön ist, dass du da bist.
Mit meinem Vater ist das definitiv besser als mit meiner Mutter, ja. Weil ich wirklich das Gefühl habe, dass er sich auch dafür interessiert, um was es geht, wie es in meinem Leben ausschaut, während meine Mutter davon gar nichts hören möchte.
Und er fragt nach, oder?
Nicht direkt, aber immer so ein bisschen. Mhm. Also es ergibt sich da schon phasenweise ein Gespräch.
Mhm. Das heißt, du führst im Grunde mit den Eltern so ein Leben, dass du halt sehr auf ihre Bedürfnisse eingehst. Also damit alles so ist, wie sie das gern hätten, damit sie dich gern haben.
Das drückt ziemlich gut aus.
Und was macht man damit, mit diesem Wissen?
Ich schiebe es elegant zur Seite, weil ich natürlich gerne hätte, dass es anders wäre, nur ich die Lösung noch nicht gefunden habe dafür. es zu ändern.
Und wenn du jetzt so fantasieren könntest oder würdest, wie würdest du das dann machen? Oder wie wäre es dann im Idealfall? Also wenn irgendwie eine Fee, eine gut geschminkte Drag-Fee natürlich, ja. Wenn die quasi einfach dein Leben so ändern könnte, damit du zufrieden bist, woran würdest du das denn merken?
Der Idealfall wäre natürlich, wenn wir alle in einer Welt leben könnten, wo das alles nicht so eine große Rolle spielt, wo ich eine schwule Drag Queen sein kann und trotzdem das kein Thema ist.
Naja, ich glaube, im Grunde gibt es ja so zwei Richtungen, die man gehen kann. Die eine ist, dort mal einfach zu sagen, wie man lebt und dass das Leben ist, das man lebt, im Sinn von, so bin ich, nur zu eurer Information. Und das andere ist vielleicht einfach, das abzuhaken. Wenn du sagst, du siehst da eher dunkelschwarz, was die Familie betrifft, und fährst aber trotzdem immer hin und hilfst bei der Gartenarbeit und denkst aber, naja, das ist aber nicht unbedingt die Person, die ich eigentlich bin und die ich vielleicht irgendwie zeigen würde gern, ja. Und man sich vielleicht irgendwie so ungeliebt oder wie auch immer fühlt, ob man das so ein ganzes Leben lang machen mag.
Das ist natürlich auch ein Aspekt, muss ich gestehen. Ich bin nicht bereit dazu, es abzuhaken.
Das heißt sozusagen, was wir gerade tun, ist den Preis verhandeln. Also du willst auf jeden Fall die Familie behalten und du bist im Grunde bereit, dafür den Preis zu zahlen. Ja? Also sozusagen den Preis zu zahlen, dass du dort der bist, den sie gern hätten.
Genau. Es gibt Momente, wo es natürlich schön ist und wo sich das alles gut anfühlt. Und dann gibt es auch ganz viele Momente, wo ich mir fehl am Platz vorkomme, weil ich weiß, dass die Aufmerksamkeit und die Zuerkennung darauf basiert, dass ich etwas darstelle, was ich nur teilweise bin. Das ist immer nur ein Aspekt von mir, den ich dort präsentiere und nicht meine ganze Persönlichkeit.
Aber das heißt im Grunde, dass du dich eigentlich entschieden hast schon, wie du leben magst. Also es ist im Grunde so, weiter anpassen und nach Hause fahren und vielleicht in Kauf nehmen, dass man unglücklich ist dann ein bisschen. Ist ja eine Möglichkeit. Also es ist nicht so, als wäre das eine Version im Leben, die man nicht leben soll. So, man kann sich dafür entscheiden und sagen, so, mir ist das und das und das wichtig und ich bin bereit, das und das und das in Kauf zu nehmen. Das ist ja, so kann man es ja machen.
Ich nehme es momentan in Kauf, weil ich keine andere Option sehe für mich. Auf Dauer wird es mich sicher nicht glücklich machen. Ich habe den großen Wunsch, dass ich irgendwann stark genug bin, zu sagen, so ist es und das ist meine ganze Persönlichkeit und leb damit oder leb ohne mir. Und ich glaube, ich bin da so ein bisschen dabei, Kraft zu tanken nach diesem großen Schock mit meinem Outing, das ja noch nicht so lange her ist.
Das war vor 2 Jahren ungefähr, genau. Gell? Weil im Grunde war es ja kein Coming-out, also sie haben dich ja konfrontiert damit. Das war ja nicht ein, ich habe euch was zu sagen und du bist vorbereitet, das war ja relativ unvorbereitet.
Genau, also ich glaube, es wäre wesentlich besser verlaufen, hätte ich das angesprochen. Und es hat mir wirklich so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggerissen. Und ich hatte wirklich auch nicht die Energie, das nochmal anzusprechen seitdem.
Und hast du Therapieerfahrung? Machst du momentan irgendwas? Hast du was gemacht?
Ich war bis März, also kurz vor dieser Corona-Situation, in Therapie ein Jahr lang. Das Gute an der Sache war, dass ich, glaube ich, gelernt habe, damit umzugehen, dass diese Sache passiert ist. Und dass mich das aber nicht weniger wert macht als Mensch, nur weil andere Menschen, auch wenn es meine Eltern sind, so über mich denken. Natürlich ist es nicht die Lösung aller Probleme, jetzt eine Therapie zu machen. Und ich habe auch dort nicht das Wundermittel gegen meine Probleme gefunden. Aber ich glaube, es war schon ein Schritt in die richtige Richtung.
Und würdest du es weitermachen oder jetzt mal eher mal nicht?
Ich muss sagen, Ich würde es weitermachen, nur momentan hat mir ein bisschen, zumindest mit dieser Therapeutin, der Fortschritt gefehlt. Also wir haben uns ein bisschen im Kreis gedreht und darum habe ich mich entschlossen, auch jetzt mal nicht hinzugehen, nicht weiter hinzugehen.
Ja, aber das ist ja schon mal eine selbstgefällte, eigenständige Entscheidung. Das ist ja schon einmal etwas, wo du irgendwie spürst, das ist nicht das Richtige für dich. Und da gehe ich jetzt nicht mehr hin. Also das ist ja schon quasi, ich würde fast sagen, sowas Ähnliches wie ein Therapieerfolg. Aber wärst du offen, irgendwie dann einen neuen Therapeuten mal zu suchen oder eine Therapeutin oder dich mal umzuschauen, wo du vielleicht ein bisschen bessere Connection hast oder mehr Gefühl hast, dass du da vorankommst in deinen Bedürfnissen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, auf jeden Fall, dass es irgendwann wieder der richtige Zeitpunkt sein wird, mit einem neuen Therapeuten und Therapeutin das Thema nochmal anzugehen und wirklich zu versuchen, mit meinen Eltern da einen Konsens zu finden oder keinen Konsens zu finden, damit ich nicht weiter mit dieser Situation leben muss, was mich natürlich belastet.
Das war ein guter Satz. Also entweder einen Konsens finden oder eben keinen Konsens finden.
Ja.
Was ich nicht ganz verstanden habe, du hast dieses Drag gemacht und dann wieder aufgehört oder machst du es noch immer oder mal so, wie ist das?
Ich habe damit aufgehört nach dieser Outing-Geschichte.
Deswegen, oder?
Deswegen, ja. Also ich hatte wirklich das Gefühl, es zieht mir den Boden unter den Füßen weg und meine ganze Kreativität ist weg. Ich habe mich energielos gefühlt, kraftlos, ungeliebt, unverstanden. Alle möglichen negativen Dinge und habe dann damit aufgehört, weil ich nicht das Gefühl hatte, es ist der richtige Moment, das zu tun. Und ich wollte es aber auch nicht tun, um irgendjemandem irgendwas zu beweisen. Oder.
Aber es hat dir Spaß gemacht. Das ist ja etwas, was ich verstanden habe, das ist aus dir entstanden und das hat dir irgendwie Freude gemacht oder nicht so.
Es hat mir große Freude gemacht und ich bin der Meinung, solche Dinge sollte man nur tun, wenn sie wirklich Freude machen und wenn man sie aus Leidenschaft und aus dem Herz heraus macht.
Und das war dann doch nicht so.
Es hat sich einfach nach meinem Outing nicht mehr richtig angefühlt, weil mir plötzlich das Gefühl vermittelt wurde, dass es zumindest für einen Teil der Menschen in meinem Leben nicht gut ist, dass ich das mache.
Also das heißt, das ist wieder eine Form der Anpassung dann an die Bedürfnisse der anderen.
Ich habe mich da ganz klar unterdrücken lassen. Ich habe den Weg noch nicht rausgefunden, zu sagen, ich mache einen Neubeginn und fange wieder damit an.
Weil ich fragte deswegen so viel nach, weil du ja auf deinem Instagram-Account, du bist ja ein großer, wenn ich das sagen darf, du bist ja ein großer Fan von diesen Schlagergöttinnen. Also das ist ja auch so eine Sache, wo ich mir dachte, das ist ja, die tun ja genau das, was du gern machen würdest. Die sind auf der Bühne, die sind geschminkt, die haben bei jedem zweiten, dritten Lied ein anderes Kleid an, da ist viel Glitzer, da passiert viel Action. Also das ist ja schon noch ein Aspekt in dir, der irgendwie gelebt werden will, war zumindest so mein Gedanke.
Natürlich, und ich bin auch ganz sicher, dass dieser Moment wieder kommen wird, wo ich wieder in engen Kleidern und hohen Schuhen und drei Perücken im Club stehen werde, wenn sich's richtig anfühlt.
Ja, die Frage ist, wenn sich's richtig für dich anfühlt oder wenn sich's richtig für die anderen anfühlt.
Wenn es sich richtig für mich anfühlt, hätte ich nie damit aufgehört.
Weil dieses drauf warten, dass die anderen sagen, es ist in Ordnung, wie du bist und du darfst das machen und du darfst auch in Drag sein. Das könnte halt sein, dass du da ewig drauf wartest. Das ist halt so ein bisschen der Wermutstropfen bei diesen Dingen. Wenn man darauf wartet, dass die anderen einen sozusagen die Erlaubnis geben dafür.
Ich glaube, dass es auch ohne Erlaubnis passieren wird. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn diese Corona-Situation nicht passiert wäre, dann wäre es jetzt schon passiert. Also ich war wirklich kurz davor, das wieder zu tun. Auch mit einer großen Show.
Schön.
In dem Club bei einer Drag-Freundin. Ist halt nicht passiert, leider. Aber es wird passieren, also da bin ich mir sicher. Die Frage ist nur, passiert es öffentlich oder mache ich es einfach ohne Fotos auf Instagram und Facebook zu posten?
Ich glaube halt, dass die Angst ist halt nie ein guter Ratgeber. Also wenn man quasi die Entscheidungen trifft und die Angst zuerst fragt, was meinst du denn? Da ist die Antwort immer relativ eindeutig.
Ich hoffe, dass ich die Angst überwinden kann. Ich glaube, ich muss also ein bisschen ins kalte Wasser geschubst werden. Mhm. Und wenn ich mal wieder das mache, werde ich auch, glaube ich, mich nicht mehr so schnell davon abhalten lassen, das zu tun, weil es wirklich eine schöne Zeit war. Mhm. Was mir wirklich ganz große Freude bereitet, mich zu schminken.
Ja, du sitzt jetzt da und strahlst über das ganze Gesicht. Also da ist ja was dran an diesem Drag, das dir sehr viel Freude und ja, einfach schöne Momente gibt im Leben. Und warum soll man denn darauf verzichten? Denke ich mir jetzt so für mich. Ja, so.
Ich bin bei dir, ja.
Weil, wenn du sagst, ins kalte Wasser geschubst werden, das ist ja dann eigentlich etwas, du hast ja schon einmal so eine schwierige Erfahrung gemacht mit ins kalte Wasser geschubst werden, wo nämlich Muttern anruft und sagt, du, ich habe da Fotos. Das ist ja auch so eine ins kalte Wasser geschubst werden und nicht darauf vorbereitet sein, ja.
Ich glaube, das Problem bei dieser Vorbereitungsgeschichte mit Drag ist, wenn ich jetzt einen Monat lang überlege, ob ich an diesem Wochenende wieder Drag machen werde, fallen mir 100 Gründe ein, warum ich es nicht machen sollte. Und wenn das eine spontane Entscheidung ist und ich sage, heute Abend,
okay.
Wir gehen aus, ich schminke mich, fehlt einfach die Zeit zu überlegen.
Das heißt, wenn du meinst, ins kalte Wasser schubsen, ist eher das gemeint, dass man das so machen muss, dass einfach die ganzen Ängste und die Gegenargumente gar keine Zeit haben, um sich dir zu nähern. Ja? Genau. Also, dass quasi nur das da ist, was du gerne in dem Moment machen würdest. Ja? Wie ist denn so diese langfristige Perspektive mit den Eltern?
Für mich ist die Frage, die noch so ein bisschen im Raum steht, ist dieses Schweigen die Akzeptanz? Oder wird einfach nicht drüber gesprochen, weil man nicht sagen will, dass man nicht damit klarkommt. Weil in den Raum gestellt habe ich es ja schon zu sagen, das bin ich und das wird sich auch nicht ändern. Mhm. Ich habe dann nur ein bisschen Kern beigegeben und mich angepasst, aber grundsätzlich hätte ich das ja schon geäußert.
Und dass man nochmal einen Versuch startet, weil das war wahrscheinlich dann vor eineinhalb Jahren oder so in der,
circa, ja.
In der Zeit, weil vielleicht ist ja in der Zeit auch ein bisschen Nachdenkarbeit bei den Eltern passiert, dass man einfach sagt, so man gibt der ganzen Situation nochmal eine Chance und versucht nochmal. Was macht dieser Gedanke irgendwie in dir oder mit dir?
Eine Mischung zwischen Angst und Hoffnung. Was natürlich in beide Richtungen gehen könnte. Einerseits könnte natürlich die Antwort meiner Eltern sein, wir sind mittlerweile damit eh ganz im Reinen. Mhm. Und andererseits könnte die Antwort sein, wir finden das nicht gut. Und in dieser Schwebe stecke ich momentan so ein bisschen. Mhm.
Also ist hier sozusagen die Angst vor der Zurückweisung ist noch eine Spur zu groß, dass du es nochmal angehst, so ungefähr.
Mit der Betonung oft noch. Also ich.
Ja. Das ist gut, ja. Ich,
wie gesagt, ich sammle ein bisschen an der Energie und der Kraft momentan, dann nochmal einen Versuch zu starten, drüber zu sprechen.
Also ich glaube einfach, dass einfach in dir das eine Entscheidung sein müsste. Ich glaube, das ist es noch nicht ganz. Also du kannst entscheiden, ich spreche es nicht an, und du kannst entscheiden, ich spreche es an nochmal. Und ich glaube, momentan ist es noch keine Entscheidung. Es ist noch ein bisschen verbunden mit Angst, dass es ganz klar ist, entweder oder.
Genau, das ist der Punkt. Das war auch der Punkt, wo sich ein Großteil meiner Therapiestunden drum gedreht hat. Mhm. Nur denke ich, dass diese Entscheidung in mir reifen muss. Mhm. In absehbarer Zeit natürlich. Nur ich kann sie jetzt nicht fällen. Also ich bin da ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
Aber das ist doch schon mal eine klare Ansage. Also, dass du sagst, ich weiß ungefähr, wo es hingeht, aber ich bin einfach jetzt noch nicht so weit. Es geht einfach noch nicht. Das ist eigentlich relativ klar. Und das ist ja eine Entscheidung.
Die Situation wird definitiv kommen, dass es angesprochen wird. Und ich hoffe, dass es dann das Blatt sich zum Positiven wendet, für mich. Und wenn nicht, dann muss ich einen Weg finden, auch damit zu leben.
Es gibt so eine Zwischenlösung. Also man kann ja zum Beispiel einen Brief schreiben oder sowas. Also da ist man ja nicht direkt dort und kriegt auch nicht so diese unmittelbare Reaktion dann quasi ungefiltert einen entgegengefächert. Ja. Also
okay, ist eine gute Idee. Ich habe mich damit nicht beschäftigt, muss ich gestehen, bis jetzt. Dass vielleicht nicht face-to-face passieren muss.
Also ich denke mir nur, weil das ist ja auch eine Möglichkeit, wo du einfach deinem Sein Ausdruck verleihen kannst, wo du auch genau dir überlegen kannst, mal was du da schreibst und wie du da schreibst und was du sagen möchtest und was du zeigen möchtest. Und sie haben die Möglichkeit, das zu lesen und mal für sich zu überlegen, so was machen wir jetzt damit. Ja? Also es muss nicht quasi diese unmittelbare Reaktion drauf erfolgen. Ja? Also es könnte so ein Gedankenspiel zumindest sein, ja. Also man kann ja auch so einen Brief schreiben und dann gar nicht abschicken, zum Beispiel. Also das sind ja alles Dinge, die ja trotzdem die eigene Entwicklung ein bisschen anregen. Also wenn man sich überlegt, so was will ich eigentlich genau ihnen sagen? Also worüber will ich denn genau reden? Also was sollen sie denn genau wissen, wer ich bin und was ich jetzt von ihnen, ich weiß nicht, erwarte oder was ich glaube, dass sie von mir erwarten und so weiter. Also da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Und das wäre ja so ein, ja, so was dazwischen, zwischen gar nichts zu tun und hinzufahren und die Konfrontation zu suchen, das ist ja von beiden ein bisschen.
Der Gedanke fühlt sich gut an, tatsächlich, das vielleicht auf schriftlichem Wege zu lösen oder zu versuchen.
Also das könnte halt so eine Idee mal sein, ja. Also man kann ja mal so überlegen, ob das irgendwie gut wäre oder sowas, ja, für dich. Also es geht ja immer nur darum, ob es für dich sich das gut anfühlt und ob du glaubst, dass du da deine Persönlichkeit irgendwie zum Ausdruck bringen kannst. Ja. Du kannst ja auch sagen, na, es ist doch nicht so ganz, aber wenn der Gedanke schon zumindest so halbwegs okay sich anfühlt, vielleicht kann man da mal weiterdenken nur. Ja. Muss man ja nicht umsetzen. Lieber Florian, was wünsche ich dir?
Dass ich die Kraft finde, mich so zu lieben, wie ich bin, unabhängig davon, was andere Menschen von mir denken.
Dann wünsche ich dir, dass du die Kraft und die Energie findest, dass du dich so liebst, wie du bist, und zwar egal, was die anderen sagen. Und bedanke mich fürs Gespräch.
Dankeschön.
Das war Reden ist Gold, der Podcast. Wenn du auch mit dabei sein möchtest, dann melde dich auf Instagram unter Reden ist Gold oder schick mir ein Mail unter redenistgold@gmx.at. Ich freue mich schon. Bis bald.